Für mich gibt es nicht den Spruch, Jugendliche sind nicht politisch. Alle haben Themen, alle haben Interessen und es ist unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, zu fördern, zu empowern, mit ihren Themen sich einbringen zu können.
Entsprechend Projekte, Aktionen zu planen, vorzubereiten und mit ihnen gemeinsam durchzuführen. Ein absolutes, selbstwirksames Instrument.
Kreativpotenziale. Hörbar.
Hallo, herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung, der Kreativpotenziale entfaltet. Heute sind Isolde Aigner und Günther Schmitz aus der Stadt Solingen bei uns zu Gast hier in der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW.
Genau, ich bin Isolde Aigner und Referentin für politische Jugendbildung in der Jugendförderung in Solingen und leite dort ein Modellprojekt zur Förderung und Verankerung kommunaler Jugendbeteiligung. Das Projekt heißt Future, wenn Demokratie leben lernt. Und wird vom Jugendministerium NRW finanziert. Und das Ziel ist zum einen, Jugendbeteiligung gesamtstädtisch zu verankern, sodass junge Menschen selbstverständlich an Planungsprozessen mitwirken können, einbezogen werden, wenn was Neues entsteht, ob im Bereich der Stadtentwicklung oder auch in Ausschüssen. Und es geht außerdem andererseits darum, unterschiedliche junge Menschen zu mobilisieren, sich in der Stadtgesellschaft zu engagieren, einzubringen, also nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern Jugendliche aus unterschiedlichen Zusammenhängen.
Ja, also ich bin Günther Schmitz, komme von der Jugendförderung der Stadt Solingen. Meine Funktion dort ist einfach der Einrichtungsleiter von einem Kinder- und Jugendtreff, aber gleichzeitig auch der Sachgebietsleiter der kommunalen Jugendarbeit vor Ort und somit dann auch der Initiator der Veränderbar in Solingen, ne, die entsprechend dann auch tatsächlich die Kinder und Jugendlichen sprachbar machen, um dann entsprechend in Aktion zu treten.
Und Kooperationspartner im Projekt Kreativpotenziale entfalten. Wir haben uns kennengelernt noch zu Beginn der Projektphase. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ein bisschen näher ins Gespräch kommen können zu eurer Arbeit. Wovon hat es euch jetzt gerade vom Schreibtisch gezerrt oder von anderen Orten, wenn ihr nicht gerade hier zu uns zu Gast seid? Was ist gerade da so euer Thema?
Ja. Ich war heute Morgen schon 4 Stunden in der Schule gewesen, habe dort ein Training, ein Sozialkompetenztraining durchgeführt und danach ging ich ins Büro, habe noch das Wesentliche abgearbeitet. Natürlich auch, wie es am Montag so typisch ist, auch die Dinge, die auf einmal am Montags aufkreuzen, wovon man am Mittwoch und am Freitag noch keine Ahnung von hatte. Na, und da war ich dann bis zur letzten Minute praktisch voll im Workflow und bin dann los, habe die Isolde abgeholt und dann ging es ab nach Remscheid.
Ja, und bei uns, es steht ja jetzt bald die Landtagswahl an und deswegen bereiten mein Team und ich gerade ein Picknick zur Landtagswahl vor, wo sich die Jugendlichen im Vorfeld informieren können. Also wir nennen das Bring-In und die können da hinkommen, können in Gesprächsrunden ihre Fragen mitbringen, die sie haben, können aber auch mit einem digitalen Tool anonym Fragen stellen, wenn ihnen da irgendwie auch eine Frage unangenehm ist. Aber die können auch einfach Sport machen und chillen. Wir machen das im Garten. Das ist immer so eine Möglichkeit, ganz niederschwellig ein politisches Bildungsangebot anzubieten. Und wir haben darüber eben auch schon junge Menschen mobilisiert, wählen zu gehen, die vorher sehr unentschlossen waren und nicht sicher waren, ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Das war so mein Programm heute.
Partizipation ist eins der großen Schlagworte in der kulturellen Bildung, aber auch in der Jugendarbeit. Was bedeutet das eigentlich für euch in eurer Arbeit?
Bei mir in meiner Arbeit bedeutet Partizipation weder Wunschkonzert noch dekorativ, also dass ich mir nur die Farbe des T-Shirts aussuchen kann, aber nicht, ob ich wirklich, vielleicht will ich gar kein T-Shirt, sondern eine Käppi, ne, oder Schuhe haben, sondern Beteiligung bedeutet für mich in dem Fall wirklich echte Beteiligung mit einem sichtbaren Ergebnis.
Und ich kann da eigentlich direkt gut anknüpfen, weil es gibt noch so ein paar Voraussetzungen, wie auch eine vielfältige Beteiligung auf den Weg gebracht werden kann, die sich eben nicht nur an die üblichen Verdächtigen richtet. Das ist erstens die Bereitschaft von uns Erwachsenen, Macht abzugeben, also auch Entscheidungen aus der Hand zu geben. Das höchste der Gefühle ist Selbstorganisation. Also der zweite Punkt ist die Reflexion von Barrieren, sich zu beteiligen. Nicht alle jungen Menschen haben die gleichen Ressourcen, Anerkennungserfahrung oder den Mut, sich einzubringen. Und da ist es wichtig, das zu reflektieren und dann auch zu gucken, wie man gerade diejenigen fördert, ermuntert, sich einzubringen, die eher stiller und zurückhaltender sind. Und es geht um die Reflexion und den Abbau von Machtgefällen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Erwachsene haben ganz andere Rechte und Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Und viertens ist es einfach ganz entscheidend, junge Menschen mit ihren Interessen und Bedürfnissen wahr und ernst zu nehmen und in ihrem politischen Bewusstsein und ihrem Wissen anzuerkennen. Also für mich gibt es nicht den Spruch, Jugendliche sind nicht politisch. Alle haben Themen, alle haben Interessen und es ist unsere Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, zu fördern, zu empowern, mit ihren Themen sich einbringen zu können. Und sie sind einfach die Experten in ihrer eigenen Lebenswelt.
Was du da gerade gesagt hast mit entsprechend Machtgefälle zwischen Jugendlichen und auch Erwachsenen. Das Machtgefälle zwischen Jugendlichen und Erwachsenen wird immer da sein, aber das transparent herauszustellen, ne, und zu sagen, da gibt es ein Gefälle. Genau. Zwar nicht mit den Worten, aber zu zeigen, ich kann hier etwas bewirken, weil ich diese Position habe, die ein Jugendlicher nicht hat, finde ich vollkommen in Ordnung. Die Transparenz ist mir dann da wichtig, um einfach zu zeigen, das gibt es, aber es sollte für die Sache keine große Rolle spielen, sondern genutzt werden als Ausgangspunkt, um ein Ziel zu erreichen.
Genau, und das ist ganz wichtig, was du sagst. Man kann es nicht komplett aushebeln, man kann es immer nur ein bisschen abdämpfen, würde ich sagen. Wir zum Beispiel, wenn wir Formate haben, wo es um den Dialog zwischen Jugendlichen und Erwachsenen geht, arbeiten wir mit ProzessbeobachterInnen, die Regeln, die wir mit Jugendlichen erarbeitet haben, ja, darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Da geht es um die Redezeit, darum nicht einfach von den Jugendlichen zu sprechen, Augenkontakt mit Jugendlichen zu halten, keine Parteienwerbung zu machen. Ja, das sind so Methoden, mit denen wir arbeiten, um es zumindest abzudämpfen. Aber vollkommen richtig, aufheben werden wir es nicht können. Nicht in dieser Gesellschaft, dazu bräuchten wir eine Post.
Apokalyptische, genau.
Dafür bräuchten wir eine andere Gesellschaftsform,
ja. Ja, und gerade dieses Machtgefälle hast du ja natürlich auch in Schule. Ne? Um da die Potenziale, das ist halt an Struktur gebunden. Na, aber das kann man ja transparent und ehrlich benennen. Ne? Das ist ja kein Thema.
Wir haben uns zusammen im AK, im Arbeitskreis der Stadt Solingen, kulturelle Bildung kennengelernt und haben da vor eurem Format veränderbar erfahren. Günther, du hast es jetzt schon mehrfach anklingen lassen. Was ist die veränderbar und wie wirkt ihr da beide zusammen?
Die veränderbar ist ein Instrument, was ursprünglich aus Minden stammt, dann heißt es sprachbar. Wir haben das Grundkonzept übernommen und erweitert, weil die Veränderbar hat natürlich mehrere Funktionen. Sie dient nicht nur irgendwie, um Informationen zu einem Thema einzuholen, sondern soll weiterführend auch in Aktion umgemünzt werden. Deswegen ist der Titel auch Veränderbar und nicht nur sprachbar. Wir wollen etwas verändern für die Jugendlichen in deren Lebenswirklichkeit und in deren Schulen. Wenn wir nämlich in Kooperation treten, sind die Ergebnisse nicht nur alleine für uns umgemünzt, sondern die Schule ist das dann auch entsprechend für die Schule nutzbar. Und die Veränderbar ist etwas Wunderbares, wie ich finde, weil sie ist fernab von Fragebögen. Sie ist ein dialogisches Instrument, wo man mit den Kindern zusammen etwas arbeitet. Nicht nur verbal und auf Karten geschrieben, das kann künstlerisch erfolgen über Bilder, über eine Fotobox, ne, über eine Manga-Zeichnerin, die dann das zum Beispiel begleitet. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, jeder Einsatz ist anders. Und die Ergebnisse ist ein Spiegel von dem, was Kinder und Jugendliche entsprechend bewegt, welche Interessen sie haben. Und diese Potenziale, die sie dort genannt haben, ist für uns dann der Anlass, daraus tatsächlich mit den Kindern und Jugendlichen zusammen entsprechend Projekte, Aktionen zu planen, vorzubereiten und mit ihnen gemeinsam durchzuführen. Ein absolutes selbstwirksames Instrument, fernab von irgendwelchen hochschwelligen institutionellen Einrichtungen oder entsprechenden Gremien, sondern wirklich direkte Lebenswelterfahrung für jeden für sich.
Ganz genau, und die ja sofort auf diesen Postkarten der Veränderbar sichtbar wird. Dann eben auch in Planungsprozesse, in Beteiligungsprozesse, also ausgewertet werden kann und dann den nächsten Schritt geht. Und weil es so ein niederschwelliges Format ist und was eben wirklich auch den Austausch untereinander fördert, wenn jetzt 20 Jugendliche davor stehen und über ein bestimmtes Thema direkt miteinander auch ins Gespräch kommen, nutzen wir das halt auch gerne für unsere Prozesse, gerade bei unseren aufsuchenden Formaten, wenn wir was im Park machen oder auf Festivals. Es ist einfach ein perfektes Instrument. Und was inzwischen auch im Rahmen von auch Erwachsenenplanungsprozessen wie der Bürgerbeteiligung genutzt wird.
Zu Veränderbar gibt es noch zu sagen, dass die Veränderbar tatsächlich eine Bar ist. Ja, wir bereiten dort alkoholfreie Cocktails vor.
Super.
Wir haben richtig viele Liegestühle dabei. Wir haben in der letzten Einheit unglaublich viele Kissen gekauft. Wir machen es richtig gemütlich. Na, neben den Kissen, die wir dort haben, gibt es auch ein Pavillon mit dem Logo der Veränderbar. Das ist ein Chamäleon. Na, natürlich müssen wir uns auch der Kritik entsprechend stellen, die dann sagen, Chamäleon ist ein Wechselball, Fähnchen im Wind, das verändert sich so, wie es will. Nee, es passt sich seinen Lebensbedingungen an. Und das ist das Schöne daran. Nämlich, es passt sich so an, was gerade möglich ist, was gerade gefordert ist. Und deswegen haben wir das Chamäleon genommen, um das dann auch wiederzuspiegeln. Und dadurch ist die Veränderbar auch entsprechend, Isolde sagt es schon eben, stadtweit bekannt geworden in Solingen. Es gibt sehr viele Einsätze mittlerweile, auch im Erwachsenenbereich. Und es ist wirklich das Schöne, dass es ein dialogisches Instrument ist. Und den haben wir eigentlich mit der Veränderbar nur einen Namen gegeben.
Und wie sieht das ganz konkret aus? Also ich komme jetzt zu euch in die Bar, dann bekomme ich erstmal einen alkoholfreien Cocktail als Jugendlicher. Oder wie funktioniert das dann?
So ähnlich kann man sich das vorstellen. Es ist tatsächlich so, die Veränderbar, muss man sich so vorstellen, wenn die Jugendlichen zu uns kommen, in einem öffentlichen Raum, also ohne Voranmeldung, fragen die erstmal, was ist das denn hier? Und wir geben dann die entsprechende Antwort drauf. Ja, wir sammeln hier zum Beispiel zum Thema deine Zeit, deine Idee, deine Aktion und sagen entsprechend, wir wollen hier gucken, was du zum Beispiel in Corona vermisst hast, wo du gerne hin möchtest, was gerade Sache ist bei dir. Ja, ist alles so gut, bekommen wir meistens die Antwort, ja, es ist doch in Ordnung so. Aber dann, wenn dann mehrere Jugendliche dazukommen, dann hört man sowas auf einmal, ja, aber ich würde schon gern wieder unten an der Wupper sitzen und eine Party feiern, ohne dass wir verjagt werden. Ja, das kannst du ja wieder, ja, aber wir machen es nicht. Ne? Und schon kommen die Ideen, die Wünsche, die Interessen heraus und dann wird entsprechend danach auch gehandelt. Und die kriegen dann Cocktails, teilweise verabreden die sich dann schon selber bei solchen Sachen. Oder wir sagen, ja, können wir was initiieren, kommt mal in den Jugendtreff bei uns und wir planen das mit euch durch. Ne? Und das ist natürlich erstmal im Freizeitbereich, aber genauso gut funktioniert es natürlich auch mit den Interessen. Ich hatte neulich erst mit Interessen im kulturellen Bereich. Ich hatte einen Tanzkurs, ich hatte einen Theaterkurs. Also das ist sehr weit gefächert. Die Ergebnisse sprechen dann für sich. Es funktioniert, es ist auch immer sehr schön. Und um in eine Verpflichtung reinzukommen, nach dem schönen alkoholfreien Cocktail und man hat dann entsprechend entspannt dann so eine Stunde da rumgeschillt mit seinen Freunden, hat noch ein paar Karten gemalt oder die Manga-Künstlerin hat was gemacht, bekommen die dann, wenn es gut läuft, eine Baumwolltasche, auch mit dem Logo drauf und dort sind die weiterführenden Informationen drauf. So, ihr habt euch jetzt verabredet, um entsprechend so eine Theatergruppe schwarzlistmäßig oder was auch immer zu planen. Hier sind die Eckdaten. Ihr habt gesagt, ihr könnt dann und dann und dann. Da steht scheinbar alles auf die Karte drauf. Kommt mit in die Tasche mit der Verabredung. Und dann haben die Tasche mit den entsprechenden Informationen. Kommt noch ein Gimmick dazu, vielleicht ein Schirmchen, eine Orange. Okay, meistens ist es Schokolade. Ja, und dann passt das wunderbar. So muss man sich das vorstellen, so in etwa.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, kann man natürlich mit unterschiedlichen Querschnittsthemen noch andocken, dockt direkt an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen an, kann in der formalen Bildung von Schulen eine Rolle spielen, kann aber auch im Freizeitbereich eine Rolle spielen. Vielleicht kannst du noch mal so ein ganz konkretes Projekt beschreiben oder eine Situation, die dir noch in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das ist ein Highlight oder ein ganz besonderer Moment mit der Veränderbar für dich gewesen, Günther.
Oh, da habe ich ein konkretes Beispiel, auch in Kooperation mit Schule, und zwar ein wundervolles Beispiel, wie ich finde. Wir haben den Veränderbar-Einsatz bei uns gegenüber in der Gesamtschule entsprechend durchgeführt. Und da war ein Mädel in einer 6. Klasse, die sagte, sie würde gern mal wieder Musik machen. Dieses Mädchen ist schon vor einem Jahr aus Moldau gekommen. Die Deutschkenntnisse sind rudimentär und keiner hat bisher gemerkt in der Schule oder zu Hause oder in dem Umfeld, wo sie auftritt, dass entsprechend dieses Mädchen Interesse an Musik hat. Aber bei mir auf dem Gelände gibt es ein Blockhaus, wo entsprechend Bandproben stattfinden, auf offene Bandproben. Und da kam dieses Mädchen dahin und ich weiß noch ganz genau, entsprechende Kursleiterin aus der Schule kam dann auch vorbei, ja, hier ist sie und wir waren noch im Büro, haben geredet und dann hörten wir sie auf einmal singen. Im Nachbargebäude hörten wir auf einmal dieses Mädchen wunderbar singen, also moderne Musik, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Und ich könnte es jetzt vorsingen, aber das wäre ganz schrecklich für die Zuhörer. Und sie fing an zu singen und wir hörten mit unserem Gespräch auf, schauten uns beide an, schauten raus zum Blockhaus, wo das Mädchen gesungen hat, ne? Und dann kam auch schon mein Kursleiter, der die Band AGs da leitet, raus und sagt, ne, wir haben eine Sängerin für Schülerrock. Das war ein wunderbarer Moment. Und die entsprechende Kursleiterin aus der Schule, die Lehrerin, sagte, ja wunderbar, die ist dann auch bei uns gesetzt. Das hat über den gesamten Zeitraum keiner bemerkt, aber die Veränderbar hat es hervorgeholt. Mhm. Ne, und sie hat dann auch nochmal Belebung im Schulalltag und auch nochmal eine Eigendynamik entwickelt, sodass der kulturelle Aspekt Musik und Singen dort nochmal einen anderen Stellenwert bekommen haben. Und die treten jetzt mit einer Band entsprechend aus der Schule, unterstützt von Schule und von uns, auf den Schülerrock auf.
Und wie schön, dass sie da mal so eine Kompetenz von sich zeigen konnte, die vorher in der Schule überhaupt nicht aufgefallen ist. Aber dadurch, dass ihr aus dem Jugendbereich in der Schule präsent wart, sie jetzt auch nochmal sich zeigen konnte und vielleicht sogar ganz anders wahrgenommen wird in der Schule.
Ja, ganz genau. Absolut, absolut. Ich hoffe, sie hält durch bis zum Schülerrock, weil sie ist noch sehr jung. Aber wir haben es ihr freigestellt. Wenn sie nicht möchte, braucht sie nicht. Aber dann ist sie nächstes Jahr dran. Ganz klare Sache. Sie kommt regelmäßig in die Einrichtung und wird von der Schule begleitet. Das Potenzial ist da und ist auch nutzbar für die Schule.
Und wie ist das gekommen, dass ihr als Jugendbereich in die Schule gekommen seid? Also, weil ihr seid ja eigentlich außerschulisch.
Wir sind außerschulisch. Hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben uns überlegt, wir haben zwar unsere Besucher, unsere Stammbesucher, aber wie erreichen wir die Kinder und Jugendliche, die bisher noch nie das Jugendzentrum betreten haben oder noch nicht mal wissen, dass es da ist? Da ist uns aufgefallen, der einzige Ort, wo wir alle Kinder und Jugendlichen mit sämtlichen Subkulturen ihrer eigenen Jugendkultur antreffen, ist die Schule. Die müssen dahin. Wir haben dann mit unserer Schule, die praktisch direkt gegenüber ist, gesprochen. Und die haben auch großes Interesse, gerade nach Corona, beziehungsweise wir sind ja noch mittendrin in Corona, gehabt, dort entsprechend neue Möglichkeiten auch für die Schule aufzuzeigen. Und so ist eine Kooperation entstanden. Die Ergebnisse werden mit der Schule geteilt. Beide Institutionen nutzen die für sich. Und so habe ich Zugang zu Subkulturen, zu neuen Jugendlichen, die ich sonst nicht erreicht habe, die aber jetzt die Möglichkeit haben, entsprechend nach ihren Interessen und Wünschen zu handeln.
Genau, wunderbar. Ich wollte nur auch noch mal ergänzen, dass das nämlich das Schöne ist, dass noch mal die offene Kinder- und Jugendarbeit über die Schule hinaus dieser Raum ist, wo lebensweltorientiert gearbeitet werden kann, frei gearbeitet werden kann und gleichzeitig da aber auch eine Nachhaltigkeit möglich ist, weil es viele junge Menschen gibt, die jeden Tag in die Jugendeinrichtung gehen. Es Studien gibt, die zeigen, dass 90% der jungen Menschen, die Jugendeinrichtungen besuchen, Vertrauen zu den Menschen haben, die da arbeiten. Das ist ein wahnsinnig hoher Wert. Ja, da könnte Politik neidisch drauf sein sozusagen. Und das zeigt, das ist ein ganz, ganz großes Fund, um da eben nachhaltig mit jungen Menschen zu arbeiten, die dort Erfahrungen machen, die sie ihr ganzes Leben lang prägen. Zum Thema kulturelle Bildung und Teilhabe habe ich auch noch ein Anekdötchen. Weiß ich nicht, ob das jetzt passt. Und das fand ich nämlich so schön. Und zwar, ja, und zwar denke ich an eine Get-Ready-Party, die wir gemacht haben im Haus der Jugend, damit junge Menschen zu einer jugendkulturellen Veranstaltung kommen. Also wir wollten die im Grunde dahin locken. Get-Ready-Party heißt, wir hatten eine Hair- und Make-up-Stylistin, die die Jugendlichen vor der Veranstaltung gestylt hat und schick gemacht hat. Und Hintergrund ist so ein bisschen, wir haben dieses jugendkulturelle Format bei uns, diese jugendkulturelle Veranstaltung, zu der halt bisher hauptsächlich junge Menschen gehen, die eher aus mittelschichtsorientierten Familien kommen. Mit diesem Event war so ein bisschen die Idee, die Zugänge zur Jugendkultur zu erleichtern, eine Brücke zu bauen. Also bei dieser Veranstaltung gibt es dann Auftritte mit Tanz, mit Ballett, mit Theater, Sachen, Poetry Slam. Genau, das war dann so ein bisschen die Idee dahinter, wie kriegen wir das hin, auch ein anderes Publikum zur Veranstaltung, ja, den Zugang zu erleichtern. Und die Kollegen aus den Jugendzentren, also nicht alle, aber einige haben gesagt, boah, das wird ganz schwierig, die kriegt ihr nicht ins Theater, also die Veranstaltung hat im Theater stattgefunden, das klappt nicht. Und deswegen haben wir dann überlegt, Mensch, nee, dann machen wir diese Get-Ready-Party und wollen so eine Brücke bauen. Das war ganz witzig, weil im Haus der Jugend war es war dann irgendwie im Herbst und das Licht war an, sodass erstmal einige Jugendliche gesehen haben, Mensch, das Licht an, cool, kann ich vielleicht kickern, gehe ich rein. Die haben wir uns direkt gekrallt, die sind dann auch gestylt worden und wir sind dann so mit 10, 15 jungen Menschen im strömenden Regen rüber später zum Theater, alle top gestylt. Das war erstmal das Schöne und das andere war, dann gab es aber noch so einen kleinen Eklat und zwar hat einer von den Jungs von uns aus dem Publikum irgendeinen obercoolen Spruch reingebrüllt. Ich weiß schon gar nicht mehr welchen. Das Publikum hat sich umgedreht, waren empört, was ist denn da los? Meine Kollegin hat gesagt, Mensch, du musst jetzt mal hier ruhig sein. Im Nachhinein habe ich aber verstanden, dass es ihm einfach darum ging zu zeigen, hey, ich würde auch gerne da stehen. Ich könnte auch da irgendwas performen. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, der Next Step ist ja dann sozusagen zu gucken, nicht nur ins Publikum erstmal ein gemischteres Publikum hinzubekommen, sondern dann auch zu gucken, wie kriegen wir unterschiedliche junge Menschen auf die Bühne gebracht. Und das hat so dieses Beispiel gezeigt, finde ich, war aber für mich ein total tolles Erlebnis, weil ich glaube, ohne dieses Event im Vorfeld hätten wir so diesen Zugang erstmal überhaupt zum Publikum nicht hinbekommen. Willst du nicht eigentlich auch noch einen Schmankerl machen dazu, was so deine zum Thema Jugendkultur, Subkultur, was so deine Biografie betrifft oder so aus deiner Kindheit, Jugend? Aber weißt du hast doch diese ganzen komischen Computergeräte, da
Ach
diese
so, ja,
ganzen
das,
Spiele.
ja, das, ja, du meinst das, okay.
Ich weiß nicht, wie heißen die denn?
Na, also ich, also kann ich auch kurz sagen, ne, also ich habe natürlich eine technische Affinität, ganz klare Sache, ne? Die habe ich schon seit gut 40 Jahren. Es gibt ein Computerspielmuseum in Berlin mit lauter Konsolen, ne? Und mein Sohn war einmal da und hat gesagt, da standen Geräte hinter den Scheiben, die benutzt du. Die benutze ich in der Jugendarbeit. Ich habe unglaublich viele Konsolen, also angefangen aus den 70er Jahren, Atari 2600, geht über die 80er, dann entsprechend Atari 5200, Atari Jaguar aus den 90ern, natürlich Sega Master System, Sega Dreamcast und so. Das hört sich jetzt erstmal nicht sehr kulturell an, aber ich lasse mit diesen Geräten spielen. Ja, und wir haben bei uns in der Einrichtung eine eigene Arcade-Maschine gebaut, wie aus den 80ern, wo man sich hingestellt hat, also ein Groschengrab, wo man immer Sachen Geld reingeworfen hat und versucht hat, den Highscore zu knacken. Da werden diese Sachen angeschlossen und gespielt für die Jugendlichen. Darüber hinaus ist es gelungen, weil für mich ist das auch Jugendkultur in dem Sinne, gelungen, dass sich einige so sehr dafür begeistert haben, dass die über unseren Makers Corner, das ist so eine Ecke, wo man entsprechend technisch und handwerkliches verbinden kann, im Haus der Jugend Dorperstraße heißt es Makerspace zum Beispiel, dass man darüber entsprechend Projekte starten kann. Die programmieren gerade bei mir ein eigenes Adventure-Game à la Super Nintendo. Da gibt es ein Programm für und programmieren ihr eigenes Spiel daraus und präsentieren das auch. Was hat das mit Kulturen zu tun? Das eigene Präsentieren und Ausprobieren und die Kritik einholen auch von außen befähigt einen jungen Menschen aus meiner Sicht dazu, entsprechend weiterhin kreativ tätig zu sein und auch auf den unterschiedlichen kulturellen Ebenen tätig zu werden. Fernab von vorgefertigten entsprechenden Formaten, sondern viel eher aus Eigenantrieb. Ob das Format dann entsprechend vorformatiert ist, das ist egal, aber es spiegelt dann das Interesse wieder. So, also eine Impulsresonanz kann dafür gut dienen, entsprechend diese Sachen zu entfalten. Und natürlich gibt es eine Technikaffinität ganz eindeutig bei vielen jungen Menschen. Und ich rede nicht über die einfache Handynutzung, die geht darüber hinaus, sondern auch zum Beispiel das intensive Nutzen beim E-Sport zum Beispiel mit Discord ist für mich auch schon Jugendkultur und kann der Türöffner sein, sich kreativ mit solchen Prozessen auseinanderzusetzen. Na, ich meine, ihr habt wahrscheinlich alle selber hier ohne Ende gezoomt und habt Mentimeter zum Beispiel kennengelernt, ne? Und so etwas kann genutzt werden, dass durch die Jugendlichen über solche Formate Interessen drankommen, die die auch dann in anderen Kontexten umsetzen können. So haben die zum Beispiel für ein Bühnenprogramm, gibt dieses so eine wunderbare Mentimeter-Aufteilung, wo dann entsprechend das Wichtigste bei einer Abstimmung in der Mitte immer dicker angezeigt wird, je mehr Stimmen kommen. Und die anderen, die weniger Stimmen haben, dann entsprechend weniger sind, haben die bei einer Veranstaltung genutzt, um herauszufinden, welches nächstes Lied laufen soll. Während des Liedes haben die anderen dann wild getippt und dann stand dann der Titel, waren mehrere zur Auswahl. Und das, was nachher die meisten Stimmen hatte, wurde dann gespielt. Der spielerische Umgang mit Kultur, mit Kulturmöglichkeit, das ist schon der Einstieg für mich. So kann es dann auch tatsächlich zur Entfaltung von ähnlichen Formaten kommen. Und das kann man überall einsetzen. Der gesamte Weg ist natürlich ein Prozess, den ich auch den Jugendlichen ermöglichen möchte. Ich möchte gerne über die Veränderbar auch Möglichkeiten erkennen, finden, aber vor allen Dingen auch umsetzen.
Aber das ist ganz schön mit deiner Frage auch nochmal, dass die eigene Biografie natürlich dann sich auch wieder in der eigenen Arbeit niederschlägt. Und bei mir, das glaube ich, werden die wenigsten vermuten, ich war als Jugendliche im Kinder- und Jugendopernchor der Stadt Bonn. Genau, also als Jugendlicher ist man ja wirklich in so einer Phase, dass man erstmal für sich rausfinden muss, für was stehe ich eigentlich, wer bin ich überhaupt, bin ich so, wie ich bin, okay. Alles steht im Grunde Kopf. Ja, und da hat mir diese Erfahrung im Kinder- und Jugendopernchor ganz, ganz viel Halt gegeben. Also erstmal war es total wichtig, dass man aufeinander Acht geben musste, um die Lieder einzustudieren. Wenn man nicht an einem Strang gezogen hat, hat das nicht funktioniert. Ich habe darüber meine Liebe zum Singen nochmal entdeckt und auch weiterentwickelt. Und dass ich trotz bescheidener Noten damals in der Schule auch irgendein Talent habe, was einfach, ja, womit ich auch mich als wirksam erfahren kann. Und ich hatte einen Ort damals, wo ich so ein bisschen auch mit meinem Anderssein mich nicht so als Outsider gefühlt habe. Das heißt, hier waren alle irgendwie anders. Das fing schon an bei den OpernsängerInnen aus unterschiedlichen Ländern, die MaskenbildnerInnen, die ein bisschen verrückt waren. Und damals auch, ich hatte damals ein bisschen eine verrückte Frisur und die fanden das dann ganz toll, was andere irgendwie schräg fanden. Da waren andere Jugendliche, Gothic-Jugendliche, Punks, aber auch so Streber. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber auf jeden Fall, es waren total viele unterschiedliche junge Menschen da und wir alle sozusagen haben einfach gerne gesungen. Es gab nicht dieses so Ausgrenzungstendenzen und man war einfach Teil einer Gemeinschaft unter Gleichgesinnten, die alle das Singen geliebt haben. Und was hat das jetzt mit dem Podcast heute zu tun, meine Erfahrung? Ich glaube, diese Rückblende zeigt auch nochmal für mich jetzt und eben aber auch für junge Menschen heute, dass Orte der kulturellen Bildung Orte sein können, wo ich als junger Mensch erstens über das kreative Austoben, Ausleben meiner Stärken zu mir selbst und meiner Identität finden kann. Zweitens erfahre ich mit meinen Interessen und Leidenschaften, dass ich nicht alleine bin und dass ich wie andere bin und damit eben auch okay bin, wie ich bin. Und drittens über das gemeinschaftliche Tun und das Miteinander und aufeinander achten, wo jeder zählt, kann ich auch lernen, dass ich auch meinen Platz in der Gemeinschaft habe und in der Gesellschaft habe. Und dieser Platz wichtig ist, damit es funktioniert. Und das, finde ich, ist das Schöne, wo man nochmal so verstehen kann aus der Rückblende heraus, was kulturelle Bildung eigentlich im gemeinschaftlichen und kulturelle Teilhabe leisten kann.
Ja, man erfährt ganz viel, wenn ihr so erzählt über ja euer Zusammenwirken. Ihr seid ganz unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Hintergründen. Aber ich glaube, das macht es gerade so reizvoll. Das ist meine Wahrnehmung. Ja, in der Zusammenarbeit auch, euch so zu erleben. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Was macht das Besondere an eurer Arbeit, vielleicht auch eurer Zusammenarbeit aus?
Was ich so wunderbar finde dabei ist, wir haben komplett oftmals andere Herangehensweise. Merkt man schon alleine an unserem Skript hier, da sehe ich, da habe ich schon eben gesagt, da sieht man da alles fein säuberlich, farbig markiert, ausgedruckt. Und ich habe hier einen Zettel, wo die Worte mit einem Kugelschreiber dazwischen gekritzelt worden sind, die ich kaum lesen kann. Das ist schon der Unterschied. Aber der Ausgangspunkt ist unterschiedlich, aber das Ziel ist das Gemeinsame. Und das ist das Schöne, dass wir über unterschiedliche Basen aus meiner Sicht entsprechend auf dieses Ziel arbeiten können und dadurch uns auch wunderbar ergänzen.
Ja, was ist das Besondere an unserer Arbeit? Zum einen würde ich hier erstmal sagen, was ich an meinem Job total liebe, ist dieses, dass ich ganz offen und unverfänglich mit jungen Menschen arbeiten kann. Was meine ich damit? Das heißt, mein Punkt setzt ja an der Stelle an, das gesellschaftliche Interesse wahrzunehmen, zu fördern, die Anliegen zu fördern. Das heißt an der Stelle aber auch, ob die gerade vorgestern Mist gebaut haben, ob die Ärger in der Schule haben, ob die Schule schwänzen, ob die vorbestraft sind und so weiter, ist an der Stelle für mich erstmal nicht das Entscheidende, sondern wirklich mich um ihr Interesse zu kümmern, egal wie ihr Background ist. Und das finde ich erstmal ganz, ganz toll, wirklich, weil man dann direkt erstmal auf die Ressourcen guckt und eben nicht, ja, auf Erfahrungen, Lebensweisen, die von der Gesellschaft erstmal eher als negativ wahrgenommen werden. Das finde ich ist erstmal das Schöne, was ich so Liebe an meine Arbeit. Und was die Zusammenarbeit mit Günther betrifft, was ich total schön finde, ist erstmal, dass wir uns gegenseitig inspirieren und dass wir uns auch ein Stück weit so verstärken und vergewissern können, uns gegenseitig in unserer Haltung, uns in allererster Linie junge Menschen zu widmen und denen, was sie umtreibt. Und ich merke das immer wieder, wenn wir so telefonieren und wenn wir gerade irgendwie gefrustet sind, dass wir es immer schaffen, uns gegenseitig in unserer Freude zu bestärken und dann auch so diese Momente teilen, die wir mit jungen Menschen erlebt haben und wo wir auch wieder unsere Inspiration rausziehen. Und da geben wir uns ganz, ganz viel gegenseitige Kraft, die in diesen Sachzwängen, in denen wir sind, ja, die uns dann auch wieder diese Energie gibt, um in diesen Verhältnissen und in diesen Rahmenbedingungen, die wir haben, immer wieder das Beste aus der Situation, aus Beteiligungsprozessen rauszuholen. Und ich glaube, das läuft ganz viel über diese gegenseitige Freude, die wir uns da geben und uns bestärken.
Ich bin da vollkommen deiner Meinung, ne? Auch schön zu hören, muss man ja auch dazu sagen.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ne? sagst du sonst nie. Aber worauf ich hinaus will, ist, ne, entsprechend, was du da gesagt hast, aus der Situation das Beste rausholen. Denn diese Beteiligung, auch für den kulturellen Bereich, ist zwar oftmals an Mittel gebunden, aber man kann ja trotzdem mit bescheidenen Mitteln schon mal anfangen, die ersten Projekte umsetzen. Ich muss ja nicht Zehntausende von Euro haben, sondern ich kann auch ganz ein einfaches Theater auch so hinbekommen. Ich kann Musik einfach auch so hinbekommen. Na, da brauche ich keine ganz großen Mittel für. Ne? Schauen, was da ist, Kompromisse schließen. Ist auch ein demokratischer Prozess dann letztendlich. Und dann loslegen. Ne? Also keine Angst vor dem Ergebnis.
Für mich ist es ja so, dass mein Ausgangspunkt immer Beteiligung ist. Wir verbinden das, mein Team und ich, immer wieder mit Methoden der kulturellen Bildung. Also gerade auch mit jugendkulturellen Methoden, die sich perfekt eignen, um jungen Menschen und ihre Forderungen in ihrer Sprache ausdrücken zu lassen. Wir haben zum Beispiel in der Jugendförderung einen großen Beteiligungsworkshop zur Neugestaltung des Großen Hauses der Jugend umgesetzt, mit Comic, mit Graffiti, mit Rap und daraus die Forderungen der jungen Menschen dann abgeleitet. Wir machen kreatives Schreiben, zum Beispiel zum Thema Feminismus und Queer. Oder wir haben auch eine Fotoausstellung junger Geflüchteter ausgestellt zum Thema Berührungsängste bei einer jugendpolitischen Veranstaltung. Und da hatten dann die jungen Geflüchteten direkt vor Ort die Gelegenheit, mit anderen jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, diese Ausstellung war dann der Brückenbauer, um eben Berührungsängste abzubauen. Das heißt, es ist immer wieder ein Mittel, um junge Menschen auf diese Art und Weise ihre lebensweltlichen Themen zur Sprache bringen zu können.
Es braucht nicht immer viel, um zu berühren. Was berührt euch in eurer Arbeit?
Also, mich berührt es, darüber nachzudenken, wie wir junge Menschen mit Benachteiligungserfahrung in Teilhabe bringen können. Mhm. Und das ist erstmal jetzt, ne, ob jetzt in Bezug auf kulturelle Angebote oder eben auch Beteiligungsangebote. Und da gibt es ja ganz große Schnittstellen. Und darüber denke ich eigentlich auch jeden Tag nach und setze auch mit meinem Team mich damit auseinander, wie wir zum Beispiel aufsuchende Beteiligung, aufsuchende Angebote entwickeln können. Und da auch nochmal zu schauen, welche Orte können wir für kulturelle oder auch gesellschaftliche Teilhabe perfekt nutzen, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, seien es Freibäder, Spielplätze, Parks, Angebote der Tafel, Geflüchtetenunterkünfte und so weiter. Und das Zweite, was mich sehr berührt, ist wirklich so direkt in der Zusammenarbeit mit jungen Menschen, dass sie über eine Eigenschaft verfügen, von der wir Erwachsene nur lernen können. Und das ist so eine viel größere Offenheit und Bereitschaft, mit Menschen, mit denen sie in ihrer Freizeit vielleicht gar nichts zu tun haben, in Begegnung zu kommen, in Begegnung zu gehen. Das gilt insbesondere für Kinder, aber auch für Jugendliche. Das heißt, hier sind die Milieus noch nicht so verhärtet, da ist alles noch so im Werden. Und das macht mir ganz große Hoffnung, dass wir es doch schaffen können, mit unseren Angeboten daran anzuknüpfen und das weiterzuspinnen. Also ich glaube, dass das wirklich ein ganz großer Schlüssel ist, diese Offenheit, die junge Menschen mitbringen, für eine friedliche Gesellschaft der Zukunft. Und da kann kulturelle Bildung genauso wie Partizipation gleichermaßen anknüpfen. In beiden Bereichen geht es um die Begegnung schaffen. Ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel ist, diese Offenheit daran anzuknüpfen für eine friedlichere Gesellschaft der Zukunft. Und das macht mir ganz viel Hoffnung und berührt mich auch.
Mhm. Gibt es eine Gruppe, wenn du an Teilhabe, Erweiterung, Stärkung denkst, hast du da eine ganz spezielle Gruppe im Blick, wo du das Gefühl hast, ja, da ist am wenigsten Teilhabe aktuell vorhanden? Es gibt ja unterschiedliche benachteiligte Gruppen, wenn man auf die Gesellschaftsstruktur mal schaut.
Auf jeden Fall. Ich finde erstmal total wichtig, keine dieser Gruppen gegeneinander auszuspielen. Das haben wir ja in manchen Diskursen und das finde ich auf jeden Fall total problematisch. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Formen der Benachteiligung, weil man noch in der sprachlichen Teilhabe noch nicht so die Möglichkeiten hat, weil man isoliert in einer geflüchteten Unterkunft lebt, weil man besonders verletzlich ist. Zum Beispiel, das erleben wir auch in der Zusammenarbeit mit queeren Jugendlichen, dass sie sagen, wir brauchen erstmal auch einen geschützteren Rahmen, um uns gegenseitig zu stärken und zu solidarisieren. Ein Thema auch junge Menschen in Armutsverhältnissen, wo wir im Projekt auch erfahren haben, dass es hier auch so ein mangelndes Vertrauen gegenüber Institutionen zum Beispiel gibt und auch so Erfahrungen der Marginalisierung, der Ausgrenzung im öffentlichen Raum beispielsweise. Das sind erstmal so ein Potpourri der Benachteiligungserfahrungen, die wir so erleben. Da ist es einfach ganz, ganz wichtig, wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Was sind so die Erfahrungen der Diskriminierung? Was sind die Erfahrungen der Verletzlichkeit in den Austausch zu kommen und dann zu gucken, wo können wir wirklich ansetzen. Das ist so ein bisschen die Analyse, weswegen ich auch glaube, wir brauchen diese Bestandsaufnahme und diese Analyse auch. Wir können nicht einfach manchmal irgendein Angebot raushauen, sondern brauchen Verständnis für die Unterschiedlichkeiten, aber ohne, dass wir nur die Unterschiedlichkeit im Blick haben. Das ist immer so ein Spannungsfeld. In erster Linie sind es junge Menschen und dann aber nochmal zu gucken, was ist die Erfahrung der Ungleichheit und in diesem Spannungsfeld dann Angebote der Beteiligung, kulturellen Bildung, Förderung, gesellschaftlichen Teilhabe zu entwickeln.
Du hast es gerade so schön gesagt, ne? Wo sind die Unterschiede? Und diese Unterschiede sind nicht trennscharf mit prekären Lebenssituationen gleichzusetzen. Ich hatte ein Projekt, auch über die Veränderbar lustigerweise, entsprechend gehabt. Das war ein Hörspielprojekt, passt jetzt auch gut zum Rahmen. Und ich rede von prekären sozialen Situationen. Das ist unabhängig vom Geld, vom Status. Auch eine Person, wo das Geld dann entsprechend vorhanden ist, kann in jungen Jahren eine prekäre Familiensituation erlebt haben. Sei es durch Scheidung oder Gewalt, das ist übergreifend. Deswegen darf nicht alleine auf Armut geguckt werden, sondern auch die Unterschiede entsprechend in den Familien, die dann über diese Grenzen hinausgehen. Und das ist ein schönes Beispiel, denn in diesem Hörspielprojekt war es so, dass ein Mädel, wohl behütet, ne, aber immer am Rande, auf einmal anfing, dann in das Mikrofon zu sprechen und die Gruppe sagte, boah, hast du eine tolle Stimme, du musst der Sprecher werden. Sie war dann der Sprecher in diesem Hörspiel und die Kinder und Jugendlichen, die kamen aus allen Bereichen der Gesellschaft, wenn man so möchte. Und sie wurde auf Grundlage dessen, was sie kann, was sie mitbrachte, in den Mittelpunkt gestellt. Und sie war das überhaupt nicht gewöhnt. Und sie war so stolz, dass sie dann bei der Record Release Party die ganze Familie dabei hatte und gezeigt hat, was sie alles konnte, ne? Und sie wurde dann auch nochmal entsprechend herausgehoben. Das war richtig schön für sie. Das hatte sie bisher nicht erlebt. Und dann hatte sie über diese Aktion, hat sie es dann bekommen. Ich glaube, das hat auch in ihr dann eine Stärkung letztendlich bewirkt, die dann über diese Besonderheiten der prekären Situation hinausging. Und das finde ich einfach sehr schön. Das hast du auch praktisch dann so gesagt. Und dazu können unsere Aktionen passieren. Wie du auch gesagt hast, dann entsprechend Aktionen, die gewollt sind und nicht die irgendwo herbeigezogen worden sind.
Ich möchte noch ein bisschen mehr über euch erfahren. Und ich habe jetzt hier etwas ausgebreitet, und zwar seht ihr hier in unserem Büro ein paar Realia, ein paar Materialien, ein paar Gegenstände, die erstmal augenscheinlich überhaupt nichts mit kultureller Bildung zu tun haben. Guckt euch einfach die Gegenstände an und überlegt, welcher Gegenstand könnte für euch symbolisch für etwas stehen, was man in der Schule der Zukunft gebrauchen könnte.
Okay, ich fange an. Also die Taschenlampe, da musste ich direkt daran denken, was auch einerseits natürlich kulturelle Bildung in der Schule, aber auch Beteiligung betrifft, nämlich die Aufgabe von uns ist es, die Ressourcen, die Potenziale, die junge Menschen mitbringen, zum Leuchten zu bringen. Das ist wirklich einfach zu gucken, nicht immer an die üblichen Kompetenzen in Anführungsstrichen zu gucken, sondern ich glaube, jeder junge Mensch bringt ganz viel Potenziale mit, ganz viel lebensweltliches Wissen, was wir stärken und empowern können. Sei es irgendwie ganz schnelles Rappen, sei es DJing, sei es irgendwie andere Menschen gut zusammenbringen zu können und. Es gibt so vieles, was jeder Einzelne mitbringt, wo man die nachts um drei wecken könnte und sagen können, was kannst du jetzt nachts um drei machen? Und jeder würde irgendwas können. Und das, finde ich, ist das Schöne. Und die Taschenlampe, finde ich, steht da symbolisch dafür, diese Potenziale zum Leuchten zu bringen.
Oder stinke ich ja so? Ne? Also es ist fantastisch. Ja, ich habe mir hier die Spülbürste genommen. Jeder von uns weiß, was eine Spülbürste ist, hat sie aber nicht immer in seinen Gedanken. Weil es ist etwas Alltägliches und es ist mit einer Aufgabe verbunden, an die man am besten gar nicht denkt, sondern es ist eine Pflichtaufgabe, wenn man eine schöne Lasagne gemacht hat, dann muss man einfach mal das Blech dann nochmal wieder durchwaschen. Und ich habe die Spülbürste genommen, weil es nämlich Lebenswirklichkeit ist, die wir oftmals vergessen. Und ich wünsche mir für die Schule der Zukunft, auch um Kreativpotenziale zu entfalten, dass oftmals die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen gesehen werden, berücksichtigt werden in unserem Handeln und schauen, was passiert in deren Lebenswirklichkeit, um die wirklichen Potenziale, die sie im Alltag aufgebaut haben, auch wirklich zu entfalten. So dass es nicht künstlich wird. Ich habe mir zwar auf meinem Zettel das Wort artifiziell aufgeschrieben, aber das lasse ich sein. Damit es nicht künstlich wird, sondern es muss lebenswirklich sein. Es muss greifbar sein für die Jugendlichen und für die Kinder, damit die entsprechend unterwegs sein können, um auch in Schule in Zukunft ihre Potenziale entfalten können.
Toller Slogan, der im Grunde genommen super gut zu unserem Landesprojekt verpasst. Jetzt mache ich einmal noch so einen harten Schnitt. Ich hatte gerade gesagt, wir kommen noch zu ein paar anderen Themen. Ihr seid aus der Stadt Solingen hierher gekommen, aus dem Bereich Jugend. Was ratet ihr denn anderen, die sagen, Mensch, toll, veränderbar, das inspiriert mich. Ich würde auch gern so ein Tool nutzen, um einfach noch mal ein bisschen Wind in unsere Arbeit zu bekommen, um Kinder und Jugendliche stärker einzubinden und ihnen Gehör zu verschaffen. Wie könnte man da vorgehen?
Ich würde als erstes sagen, arbeite nicht auf ein Ziel hin. Das Ziel ergibt sich im Handeln. Wenn du wirklich Beteiligung möchtest und den Interessen der Kinder und Jugendlichen folgen möchtest, darfst du vorher nicht das Ziel festhaben. Du schaust, was entsprechend an Rückmeldungen kommt und darauf musst du deine Möglichkeiten aufbauen. Nehmen wir mal an, es ist etwas Künstlerisches in der Form von Malen, Sprayen oder Ähnliches. Dann hat man schon mal einen wunderbaren Anlass und kann das entsprechend ummünzen. Es gibt bestimmt dann in jeder Stadt entsprechende Künstler, die sprayen oder malen können, mit denen dann gemeinsam und den Kindern und Jugendlichen ein Projekt machen. Einfach ergebnisoffen bleiben, das würde ich denen raten. Nicht die Beteiligung dafür nutzen, dekorativ zu wirken, um das Ziel, was ich schon 3 Monate im Kopf habe, zu untermauern, sondern wirklich offen sein. Das würde ich denen raten.
Ich glaube, ich würde das so stehen lassen, weil du hast es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht.
Vielen Dank. Ja, dann sind wir am Ende des heutigen Gesprächs. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Günther Schmitz und Isolde Aigner, dass ihr heute hier wart, dass ihr mit uns auch einen Blick auf Kreativpotenziale bei euch in Solingen geworfen habt und freue mich auf die nächsten Schritte mit euch. Ein Programmhinweis entnehmen Sie dem folgenden Subtext unseres Hörbeitrags. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.
Kreativpotenziale.